Krader, Unverwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 15: Wanderungen. Erst mittags hatten sie die äußeren Bezirke Warschaus hinter sich gelassen. Sie kamen nicht so schnell voran wie ursprünglich gedacht. Zum einen wollten sie die großen Straßen wegen anhaltender Truppenbewegungen meiden. Zum anderen war Bernhard extremst langsam unterwegs. Er trottete stets etwa 20 Schritte hinterher und atmete schwer. Immer wieder mussten Heiner und Ludwig auf ihn warten. »Was ist los, Bernhard?« fragte ihn Ludwig. »Macht dir deine Verletzung zu schaffen?« Bernhard antwortete nicht. »Bernhard? Bernhard, gibt es Probleme?« »Ja«, antwortete er kurz. Heiner und Ludwig blickten sich fragend an. »Und, welche Probleme sind es?« fragte Heiner. »Kann ich nicht sagen. Lasst mich in Ruhe. Wenn ich euch zu langsam bin, dann geht halt ohne mich weiter.« »So kenne ich dich gar nicht«, meinte Ludwig. »Gesprächig scheint dein Freund jedenfalls nicht zu sein«, sagte Heiner. »Na gut, der Weg ist lang. Wir werden noch genügend Zeit zum Reden finden.« »Habt ihr Pervitin?« fragte Bernhard nach einer Weile, während sie weitergingen. »Pervitin? Du meinst Panzerschokolade? Fliegermarzipan?« fragte Heiner lächelnd. »Ah, da weht der Wind. Ludwig, ich glaube, dass unser Bernhard ein dringendes Bedürfnis hat.« »Habt ihr jetzt was oder nicht?« fragte Bernhard pampig. »Pass mal auf«, sagte Ludwig. »Heiner und ich sind, nein, ich meine, wir waren im Strafbataillon. Das bedeutet, dass wir Dreck waren. Kanonenfutter. Ganz unten in eurer scheiß Nazi-Hierarchie. Tabletten zum Glücklichsein gab's für uns nie. Und wenn du mit was weiß ich allem versorgt werden möchtest, musst du dich an deine SS-Freunde wenden.« »Ist ja gut, ich wollte nur fragen«, sagte Bernhard kleinlaut. »Abgesehen davon«, fuhr Ludwig fort, »habe ich den Eindruck, dass du da ein gewisses Problem hast. Könnte es sein, dass unser Bernhard deswegen so langsam und so missmutig ist?« »Ach, lass mich doch in Ruhe«, erwiderte Bernhard und trottete weiter. Am Nachmittag fing es an zu regnen. Mit der zunehmenden Nässe der Kleidung sank auch die Stimmung. Nachdem sie etwa eine Stunde weiter marschierten, fanden sie eine verlassene Scheune. Sie zogen die nasse Kleidung zum Trocknen aus und bereiteten sich eine Mahlzeit aus mitgenommenem Brot und Pökelfleisch. »Na, Bernhard, Stimmung besser?« fragte Heiner während des Essens. »Geht so. Bin nur schrecklich müde und muss immer nur an du weißt schon was denken. Und du bist dir auch ganz sicher, kein Pervitin zu haben, oder?« »Bernhard, denk bitte klar«, mahnte ihn Heiner. »Sag mal, Heiner, was hast du eigentlich verbrochen, um in ein Strafbataillon zu kommen?« fragte Bernhard. »Nichts«, antwortete Heiner trocken. Bernhard blickte überrascht, während die anderen beiden sich angrinsten. »Nichts? Nee, wirklich nichts. Was hast du verbrochen, dass man dich in ein SS-Sonderkommando gesteckt hat?« fragte Heiner. Jetzt musste auch Bernhard leise lachen. Die erste positive Regung, seit sie unterwegs waren. »Ich habe viel verbrochen. Nicht, um in die SS zu kommen, sondern erst, als ich schon in der SS war. Will jetzt aber nicht darüber sprechen«, sagte er nach einer Weile nachdenklich. »Aber kannst du mir erklären, wie man denn einfach so mit nichts in eine Strafdivision kommt?« »Naja, vorher war ich im KZ, genau wie Ludwig.« Bernhard blickte jetzt fragend auf seine beiden Begleiter. »Komm, Heiner«, sagte schließlich Ludwig, »mach es nicht so spannend, erzähle es ihm.« »Na gut, dass ich nichts getan habe, stimmt schon. Weißt du, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich bin geboren in Hamburg, groß geworden in Hamburg, Schule in Hamburg und dann? Naja, dann, als ich so um die 16 war, hatte ich das Bedürfnis zu leben. Und zwar so zu leben, wie es mir gefällt und nicht, wie es mir andere vorschreiben. Weißt du, ich habe schon immer einen eigenen Kopf gehabt. Auf jeden Fall wollte ich, statt in die HJ zu gehen oder eine Ausbildung anzufangen, eben einfach nichts machen und sehen, was das Leben so bietet. Dass das meinen Eltern nicht recht war, war mir klar. Unangenehm war nur, dass es anderen Leuten auch nicht gefiel. Irgendwann sollte ich zum Reichsarbeitsdienst. Habe ich verweigert. Dann haben sie mich gesucht. Also musste ich mich verstecken. Dumm nur, dass ich pleite war. So, und was machst du, wenn du dich verstecken musst und kein Geld mehr hast? Antwort: Du besorgst dir eins. Was? Du hast geklaut? Fragte Bernhard. Nein, antwortete Heiner. Hab doch gesagt, dass ich nichts gemacht habe. Ludwig musste grinsen. Nennen wir es eher so, ich habe vermittelt. Bernhard blickte ihn mit großen, fragenden Augen an. Ich habe Menschen zusammengebracht. Ludwig lachte jetzt laut auf. Also, es gab da so eine Bekannte, die nichts dagegen hatte, ihre körperlichen Vorzüge gegen ein gewisses Geld anzubieten. Und diese Dienste habe ich an interessierte Kunden der Dame vermittelt. Verstehst? Bernhard blickte immer noch fragend. Bernhard, du hast dich wirklich überhaupt nicht verändert, lachte nun Ludwig. Heiner war ein arbeitsscheuer Zuhälter. Das ist jetzt aber nicht nett, sagte Heiner ironisch mit einem Lächeln. Naja, aber um diese Geschichte weiter zu erzählen. Irgendwann war einer meiner Vermittlungskunden einer dieser arroganten Obernazis. Dummerweise war er mit den geleisteten Diensten meiner Bekannten nicht so einverstanden und meinte es mir daher heimzahlen zu müssen. Tja, so wurde ich dann als Asozialer mit einem schwarzen Wimpel auf der Jacke ins KZ gesteckt. Und dann mit mir, nach Durchleben der Hölle in Sachsenhausen, gemeinsam in eine Strafdivision abkommandiert. Der Führer brauchte Kanonenfutter für seinen Afrika-Feldzug, fuhr Ludwig fort. Wie, ihr wart beide in Sachsenhausen und dann in Afrika? Fragte Bernhard. Ja, das waren wir, antwortete Ludwig still. Ich möchte aber jetzt nicht über Sachsenhausen reden. Das machen wir ein anderes Mal. Wisst ihr was? Meinte Heiner nach einem Moment betretener Stille. Ich gehe mal raus, ein Geschäft erledigen. Ich werde schlafen, sagte Bernhard. Ich habe das Gefühl, den verpassten Schlaf der letzten 3 Jahre nachholen zu müssen. Er legte sich auf seine Decke und schlief sofort ein. Ludwig stand auf, stellte sich an das Tor der Scheune und blickte auf die verregnete Landschaft. Überall, soweit das Auge reichte, sah er das Ocker reifer Kornfelder. Nicht mehr lange, dann stand die Ernte an. Wer würde sie einbringen in dieser inzwischen gottlosen und menschenleeren Gegend? Wer würde nach der Ernte die Felder für das nächste Jahr pflügen? Was hat dieser Krieg nur alles angerichtet? Was für eine Vergeudung, was für eine Sinnlosigkeit. Er drehte sich um und sah auf den inzwischen schlafenden Bernhard. Dabei dachte er zurück an seine Kindheit und Jugend. Wann war er jemals glücklich gewesen? Wann zufrieden? Vielleicht als Kind? Zumindest manchmal. Vielleicht während der Zeit mit Eva? Ja, da war er glücklich, wenngleich nur für kurze Zeit. Und der Rest seines Lebens? Ein ständiger, langdauernder Kampf mit der Hoffnung, die kurzen Momente von Liebe und Glück wieder erleben zu dürfen. Er ging in die Scheune, breitete seine Decke aus und legte sich hin. Am nächsten Tag im Morgengrauen standen sie auf. Der Regen hatte glücklicherweise über Nacht aufgehört. Der erste Gedanke Bernhards war zwar weiterhin Pervitin, er fühlte sich jedoch ausgeschlafener. Die depressive Grundstimmung war nicht mehr ganz so ausgeprägt. Als sie losgingen, konnte er besser mit Schritt halten. »Na, wird doch, Bernhard, wird doch«, meinte Heiner. Bis mittags waren sie schon weit außerhalb der polnischen Hauptstadt in einer ländlichen Gegend. Sie wählten Feldwege und mieden Straßen. Nur selten begegnet sie einem alten Mann oder einer Bäuerin. Da sie Zivilkleidung trugen, fielen sie nicht wesentlich auf. Sie grüßten wortlos oder mit einem kurzen, aber freundlichen Dzień dobry und gingen rasch weiter, um ein Gespräch zu vermeiden. Zwischenzeitlich wurde es heiß. Sie schwitzten mit ihren schweren Rucksäcken. Als der Weg über einen kleinen Bach führte, blieb Heiner stehen. »Weitergehen oder hier bleiben und Pause machen?«, fragte er. »Hier bleiben«, sagte Ludwig. »Wir sind heute gut vorangekommen. Außerdem habe ich Hunger. Was meinst du, Bernhard?« »Mir egal«, brummte Bernhard. »Na gut, dann Pause«, sagte Heiner und legte seinen Rucksack ab. Sie zogen ihre Schuhe und Strümpfe aus und hängten die Füße in einen kühlen Bach. »Richtig nett hier«, meinte Ludwig. »Wir sollten versuchen, ein paar Stunden zu schlafen. Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir nur in der Dämmerung früh morgens und abends gehen. Dann sind die Temperaturen angenehmer und es ist weniger los. Die 2 bis 3 Bauern, denen wir auf dem Weg begegnen, machen mir keine Angst. Du weißt aber nie, ob und wen die es weitererzählen. 3 fremde, wehrfähige Männer in Zivilkleidung können durchaus Misstrauen hervorrufen. Das heißt also, aus einem Tag 2 machen, morgens laufen, dann rasten und schlafen, dann abends laufen und wieder rasten und schlafen? Fragte Heiner. Genauso dachte ich es mir, stimmte Ludwig zu. Wir müssen sehen, dass wir uns möglichst weit westlich halten, fing plötzlich Bernhard an. Vor unserem Einmarsch in Warschau habe ich mitbekommen, dass die Rote Armee schon Anfang August vor Warschau stand. Die Heeresgruppe Mitte scheint zerschlagen zu sein. An der Westfront rücken die Alliierten jeden Tag weiter vor. Eigentlich ist der Krieg verloren. Wir können uns auch direkt in Sowjet stellen. Punkt 1, unterbrach ihn Heiner. Du kannst ja plötzlich richtig reden. Punkt 2. Das bedeutet, als Kriegsgefangene nach Sibirien abtransportiert zu werden. Nicht so mein Ding, der Herr. Da stimme ich dir zu, meinte Ludwig. Lieber bekomme ich hier an diesem herrlichen Bach bei schönem Wetter eine Kugel in den Kopf, als in ein sowjetisches Gefangenenlager zu müssen. Sie packten etwas Essen aus und machten es sich gemütlich. Sag mal, Bernhard, begann Heiner, Jetzt, wo du widersprechen kannst, willst du uns nicht mal was von dir erzählen? Vielleicht fange ich mal für Bernhard an, fuhr Ludwig dazwischen. Heiner und Bernhard guckten etwas verwirrt. Na gut, wenn du meinst, sagte Bernhard. Bernhard ist etwas anders, fing Ludwig an. Das habe ich mir in der Tat auch gedacht, witzelte Heiner. Ich kenne ihn, seitdem wir Säuglinge im Münchner Waisenhaus waren. Wie putzig, sagte Heiner. Heiner, bitte. Ludwig klang jetzt genervt. Ich glaube, du musst das wissen, um zu erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Bernhard ist nämlich nicht nur weise, er hatte nur eine Mutter und keinen eigenen Vater. Na, das kann schon mal vorkommen, frotzelte Heiner weiter. Nicht so, wie du es meinst. Er ist ohne Erzeuger entstanden. Und dem nicht genug. Bernhard hat die Fähigkeit, sich irgendwie einfach auszuschalten. Das heißt, er atmet nicht mehr, sein Herz schlägt nicht mehr und er ist trotzdem nicht tot, also nicht so richtig tot. Aha, sagte Heiner ungläubig. Und was meint unser menschliches Wunder dazu? Fragte er jetzt mit Blick auf Bernhard. Ist und war mir schon immer egal gewesen. Der Ludwig macht nur so ein Aufsehen daraus. Jetzt pass mal auf, Bernhard, erwiderte Ludwig aufgebracht. Deine Besonderheit ist der einzige Grund, warum du noch am Leben bist. Dadurch hast du deine Verletzung überstanden, wirst wahrscheinlich deine Drogensucht überstehen und nur aus diesem Grund habe ich dich nicht getötet, nachdem ich dich in Warschau auf der Straße liegend gefunden habe. Verstehst du das? Er blickte jetzt voller Zorn auf ihn. Bernhard wollte anfangen zu antworten, als ihn Ludwig unterbrach. Wegen dir, Bernhard, habe ich das verloren, was das Wichtigste meines kümmerlichen Lebens war. Den einzigen Menschen, den ich jemals geliebt habe, Eva. Aber nicht nur das, er bebte jetzt vor Zorn. Da du mir den Reisepass nicht wie vereinbart überreicht hast, wurde ich gefoltert, gequält und für mehr als 3 Jahre in ein KZ gesteckt, bevor ich das vermeintliche Glück hatte, Kanonenfutter in einer Strafdivision zu werden. Er atmete tief durch. Bernhard, Ludwigs Stimme war jetzt merklich ruhiger. Als du damals nicht zum vereinbarten Treffen erschienen bist, hast du mir mein Leben versaut. Wahrscheinlich für immer. Und dann sehe ich dich in dieser SS-Schlechteruniform als sadistischen Wächter in dem gleichen KZ, in dem ich die schlimmsten körperlichen Qualen erlitt. Bernhard blickte verwirrt auf ihn. Deine bescheuerte Besonderheit schützt dich davor, dass ich dir jetzt nicht dieses Messer ins Herz ramme. Ludwig hielt ihm das Messer entgegen, mit dem er zuvor etwas Räucherschinken abgeschnitten hatte. Na, jetzt wird's interessant, bemerkte Heiner. Ludwig, begann Bernhard, ich weiß doch auch nicht, was da mit mir passiert. Ich kann manchmal nicht anders. Ich muss mich hinlegen und dann bin ich für einige Zeit weg. Einfach so. Er schnippte mit den Fingern. Das ist doch keine Absicht. Ja. Und so haben wir die Machtübernahme, die Kristallnacht, das Massaker in Warschau und was sonst alles Unangenehmes passiert ist, einfach mal verschlafen. Wenn dieser Krieg vorbei ist und dir ein Prozess als Kriegsverbrecher gemacht werden sollte, bitte, hier hast du ein Alibi. Ich war da nicht dabei, Herr Richter. Ich habe geschlafen, Herr Richter. Kann mich wirklich an nichts, an rein überhaupt nichts erinnern. Hitler? Keine Ahnung. Der war plötzlich da. Judenvernichtung? Nie mitbekommen. Waren andere. Schon praktisch, oder? Wenn man während der entscheidenden Momente der Schuld ins Koma fällt. Oder, Bernhard? Ludwig, ich kann doch nur wiederholen, dass es nicht meine Absicht war. Nach einer kurzen Pause fuhr Bernhard fort. Eine Sache ist mir allerdings nicht klar. Wie kommst du darauf, dass ich Wächter im KZ war? Ja, weil ich dich dort gesehen habe, als Wachmann, bei dieser Klinkergrube. Die Klinkergrube? Erinnere mich bitte nicht daran, fuhr Heiner dazwischen. Das überlebt zu haben, ist meine Besonderheit, mein Wunder. Jetzt weiß ich, was du meinst, Ludwig, sagte Bernhard. Du warst der Mann mit der Schaufel. Es tut mir leid, ich habe dich mit dem ganzen Lehm im Gesicht nicht erkannt. Es tut mir leid, äffte Ludwig Bernhard nach. Ludwig, ich war niemals Wächter in Sachsenhausen. Ich war nur dort, aber nicht als Wächter. Besser macht es die ganze Sache jedoch nicht. Er wischte sich jetzt Tränen aus den Augen. Das erste Mal in seinem Leben sehe ich ihn weinen. Nicht mal als Kind kann ich mich erinnern, ihn jemals so gesehen zu haben, dachte sich Ludwig. Ich habe andere Dinge verbrochen, schreckliche Dinge. Ich werde euch darüber berichten, aber bitte nicht jetzt. Ich glaube, damit können wir leben. Des lieben Frieden willens, oder Ludwig? Meinte Heiner. Ludwig nickte. Na, dann bleibt die gemeinsame Wanderung mit euch beiden ja spannend. Oh je, Heiner, erwiderte Ludwig schmerzhaft. Halt den Mund und gib mir noch ein Stück Brot. Ich hab Hunger. Nachdem sie nachmittags knapp 3 Stunden geschlafen hatten, machten sie sich nach der kurzen Mahlzeit wieder auf den Marsch. Bernhards Zustand schien sich weiter zu bessern. Ob die Sucht besiegt war, erschien unklar. Zumindest die körperlichen Symptome waren weitgehend verschwunden. Er konnte das normale Gehtempo mithalten und er war halbwegs gut gelaunt. Über die Erlebnisse unter Dirlewangers Kommando wollte er jedoch immer noch nicht reden. So tauschten Ludwig und Bernhard ihre Kindheitserlebnisse aus. Heiner hörte teils gelangweilt, teils amüsiert zu. Sie sprachen über Pater Glück, die englischen Fräulein, das Missgeschick auf der Auer Duld mit der darauf folgenden Strafe, das Ehepaar Meier und, zu Ludwigs Leidwesen, auch über die Erlebnisse mit Herrn Wacholi. Sag mal, Ludwig, wer war eigentlich bestellter Waisenpfleger vor Wacholi und vor Meier? Fragte Bernhard. Das war die Frau Gruber, antwortete Ludwig. An sie selbst kann ich mich nur dunkel erinnern. Ihren Namen kenne ich aber von den Unterlagen in dem Speicherschrank. Sie muss eine glühende Verfechterin des Nationalsozialismus gewesen sein. Pater Glück hat mir einige Male von ihr erzählt. Er hatte diverse Kämpfe mit ihr auszutragen. Heute wäre sie sicher ein hohes Tier in der NSDAP. Leider hat sie nur den Siegeszug ihres geliebten Herrn Hitlers nicht mehr leben können. Sie starb während des Hitlerputsches in München. Herzattacke vor Ärger und Trauer? Frotzelte Heiner. Nein, antwortete Ludwig. Sie ist von ihrem Liebhaber erstochen worden. Oh, in einem Waisenhaus vom Liebhaber erstochen? Na, wenn das kein ungewöhnlicher Tod ist. Erzählt mir mehr, meinte Heiner. Bernhard und ich waren ja gerade mal 4 Jahre alt. Das meiste wissen wir nur aus Erzählungen. Die ganze Geschichte hat aber lange Staub aufgewirbelt. Vor allem deshalb, da Frau Grubers Liebhaber in der gleichen Nacht eines der Waisenmädchen zunächst vergewaltigt und dann ebenfalls erstochen hat. Im Heim, in der Wäschekammer. Das muss man sich mal vorstellen. Der Mörder wurde nie gefunden. Unser damaliger Pater und die Nonnen waren sich jedoch fast sicher, dass er aus dem nationalsozialistischen Umfeld kam. Vielleicht war er sogar am fehlgeschlagenen Hitlerputsch mitbeteiligt gewesen. Puh, schlimme Geschichte, oder? Was meinst du? Fragte Heiner. Er blickte auf Bernhard, der zwischenzeitlich verstummte. Bernhard? Hallo. Geht es dir nicht gut? Du siehst ja aus, als ob dir der Leibhaftige begegnet ist. Bernhard? Fragte jetzt auch Ludwig. Du wirst ja kreidebleich. Stimmt etwas nicht? Frag jetzt bitte nicht, ob wir Pervitin haben, meinte Heiner. Ludwig, wann waren die Morde genau? Begann Bernhard endlich. Ja, wie bereits erwähnt, in der Nacht des Hitlerputsches, am 9. November 1923. Dann glaube ich, dass ich den Mörder kenne. Wie bitte? Ludwig starrte zuerst Bernhard, dann Heiner fragend an. Du kennst den Waisenheim-Mörder? Wie kommst du denn darauf? Vor allem, warum erst jetzt? Ach Ludwig, antwortete Bernhard, der langsam wieder etwas Farbe im Gesicht bekam. Du kennst mich doch. Ich bin nicht so eine Leuchte wie du. Bei mir dauert das Denken halt manchmal etwas länger. Ist ja gut, aber kannst du uns jetzt trotzdem sagen, wer der Mörder war? Es muss Dirlewanger gewesen sein. Wie? Der Herr SS-Obersturmführer, der Dirlewanger? Fragte jetzt Heiner. Genau der. Dirlewanger ist ein Säufer und ein Mädchenschänder. Glaub mir, ich habe das mehr als nur einmal selbst erleben dürfen. Außerdem war er schon vor dem Krieg wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen rechtskräftig verurteilt. Das wusste jeder. Der hatte irgendwelche Fürsprecher ganz oben, die ihm da herausgeholfen haben. Ja und weiter? Nur ein amtlich dokumentiertes Schwein zu sein reicht nicht, sagte Ludwig. Ich bin nicht fertig. Passt auf, nun kommt's. Während des 20. Jahrestages des Hitlerputsches waren wir östlich von Minsk auf Partisanenjagd. Das Übliche, schrecklich. Zum nationalen Gedenktag, also am 9. November 1943, wurde von Dirlewanger ein großes Saufgelage organisiert. Ich mache mir nichts aus Alkohol, vertrag ihn nicht und mir wird übel. Ich habe immer nur Pervitin genommen. Bernhard hielt plötzlich inne und schien einen Moment nachzudenken. Bernhard, ermahnte ihn Heiner, nicht das böse Wort mit P erwähnen. Weiterreden. Ach so, ja, ist ja gut, fuhr Bernhard fort. Auf jeden Fall waren alle sturzbesoffen. Aber der Alkohol hatte ihnen nicht gereicht. Dirlewanger und einige der anderen Scharführer wollten Frauen, am besten junge Mädchen, zum Gedenken der Bewegung, wie es Dirlewanger ausdrückte. Nun waren wir aber in dem Bauernhof, in dem gefeiert wurde, alleine. Das heißt keine Zivilbevölkerung, weit und breit. Die Bauern, Knechte und Mägde wurden schon am Nachmittag erschossen. Also begnügte man sich gezwungenermaßen mit mehr Alkohol und prahlte, mit wie vielen und welchen Frauen man, ihr wisst schon, was gemacht habe. Jedes Mal wurde mit vollem Glas zum Gedenken der Bewegung angestoßen. Irgendwann erzählte Dirlewanger, dass er damals beim Hitlerputsch mitmarschiert sei. Er war als SA-Mann ständig in der Umgebung des Führers, mit einer Ausnahme. Um Mitternacht rum hatte er das dringende Bedürfnis eines Damenbesuchs gehabt. Wenig anders zu erwarten, fingen alle zum Johlen an. Haha, wie lustig. Der Hitlerputsch und Dirlewanger geht in ein Münchner Freudenhaus. Da stand Dirlewanger auf und schimpfte, dass er noch niemals in ein Freudenhaus gehen würde. Er kriegt, was er will, ohne dafür Geld zu zahlen. Außerdem findet man in Freudenhäusern keine so jungen Mädchen, wie er sie doch am liebsten hat. Also fragt ihn einer der Männer, wo er denn dann hingegangen sei. Und was antwortete Dirlewanger, der inzwischen so betrunken war, dass er kaum mehr stehen konnte? Na, ins Waisenhaus, hab mir eines der Mädchen geschnappt. Dann habe ich sie abgestochen und die alte Chefin des Waisenhauses genauso. Die anderen krölten anschließend noch lauter. Mir war das egal. Dirlewangers Erzählung war auch nicht ungewöhnlich. Die ganze Zeit wurden solche Geschichten erzählt. Vielleicht hatte ich auch zu viele Pillen geschluckt. Erst jetzt, als du davon erzählt hast, war mir klar, dass das unser Münchner Waisenheim gewesen sein muss, Ludwig. Verstehst du mich? Ludwig schwieg eine Weile betreten. Dann gab er einen kurzen Seufzer von sich, blickte auf den Boden, während er leise sprach. Klar, ein eindeutigeres Geständnis wird man kaum kriegen. Dirlewanger war der Mörder von Frau Gruber und von Pauline. Von unserer Pauline, dem Mädchen, dem du, Bernhard, dein Leben zu verdanken hast. Pauline? Kann mich jemand aufklären? Fragte Heiner. Pauline hatte Bernhard als Säugling quasi auf der Straße gefunden und in das Heim mitgebracht. Er war mehr oder weniger schon tot, als sie ihn brachte. Pauline war eines der älteren Mädchen damals. Sie war aber sicher nicht älter als 15, als Dirlewanger sie zuerst vergewaltigte und ihr dann das Messer an den Hals setzte. Sie gingen schweigend ein paar Schritte. Nach einer Weile meinte Ludwig, wisst ihr was? Dieser Dirlewanger ist ein Monster, das lebenslang weggesperrt gehört. Nur irgendwie schaffen es solche Subjekte immer wieder, sich freizuschaufeln, um ihr bösartiges Spiel weiter praktizieren zu können. Meiner Meinung nach ist der Tod Dirlewangers der einzige Weg, die Menschheit vor ihm zu schützen. Und das sage ich als humanistisch geprägter Mensch, der bei den Jesuiten statt in der HJ war. Heiner und Bernhard hoben die Augenbrauen, zogen die Schultern hoch und blickten sich fragend an. Ja, meine beiden Freunde, fuhr Ludwig fort, der Tyrannenmord ist legitim, habe ich zumindest irgendwo gelesen. Sag mal, Ludwig, meinte Heiner, warum drückst du dich so gestelzt aus? Sag doch einfach, dass wir das Schwein abknallen müssen. Wenn du es so meinst, bin ich dabei. Wie sieht's mit dir aus, Bernhard? Er hat es mehr verdient als alle anderen zusammen, die ich auf dem Gewissen habe. Na gut, dann sind wir uns ja einig. Bald wird dieser Krieg zu Ende sein und dann ziehen wir ihn zur Rechenschaft, stimmte Ludwig zu. Die anderen beiden nickten und alle marschierten stumm weiter. Nach einigen Schritten fing dieses Mal Heiner das Gespräch an. Die Frage ist nur, wann der Krieg wirklich zu Ende ist und wie wir ihn dann finden wollen. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Ich meine, so schnell nach Berlin den Zug nehmen und im SS-Hauptquartier nach ihm zu fragen, wird für uns ausfallen. Stimmt, meinte Ludwig. Wir können nur hoffen, dass er überführt und bestraft wird. Eines kann ich euch jedoch versprechen. Wenn sich mir die Gelegenheit bietet, dann ist er fällig. Sehe ich auch so, stimmte Bernhard zu. Wie gesagt, ich bin dabei, meinte Heiner. Sie liefen zwei weitere Stunden, bis sie genug hatten. Auf einer Waldlichtung breiteten sie ihre Decken aus und bereiteten sich eine Mahlzeit zu. Die Nacht war sternenklar, es war Hochsommer und selbst um Mitternacht war es mehr als 20 Grad warm. Nach dem Essen lagen sie auf dem Rücken und schauten in den Himmel. Bernhard schlief sofort ein und fing zu schnarchen an. Heiner, schläfst du? Fragte Ludwig. Bei dem Geschnarche links von mir ist das nicht so einfach. Ludwig musste schmunzeln. Ja, so ist er, unser Bernhard. Ich finde aber, dass man sich daran gewöhnen kann. Denk doch mal zurück, was wir da schon anderes an nächtlichem Gestöhne und Geheule erlebt haben. Hast ja recht, murmelte Heiner. Weißt du, obwohl wir als Deserteure auf der Flucht sind, geht es mir diese Tage so gut wie lange nicht mehr. Was meinst du? Stimmt. Man fühlt sich irgendwie frei, seit vielen, vielen Jahren wieder frei. Frei und sorglos, stimmte Ludwig zu. Ludwig? Heiner drehte sich auf seine rechte Seite rüber zu Ludwig. Du bist doch ein kluger Kopf. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Fragte Ludwig. Naja, ich will dir jetzt nicht die Stimmung vermiesen, aber so ganz sorglos bin ich nicht. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie das hier weitergehen soll? Ich meine, wir haben bisher etwa 50 Kilometer zurückgelegt. Allein bis nach Oberschlesien sind es etwa 10 weitere Tagesmärsche. Bis nach München brauchen wir zu Fuß 3 Monate. Ich glaube nicht, dass wir den ganzen Weg unbemerkt und heil überstehen. dass hier ist besetztes Gebiet. Und selbst wenn wir irgendwie, irgendwo, irgendwann in der Heimat ankommen sollten, haben wir da nicht erst recht ein Problem? Wir sind Deserteure, die sofort hingerichtet werden würden. Ludwig dachte lange nach, bevor er antwortete. Er setzte sich auf und drehte sich nach links zu Heiner. Stimmt, hast natürlich recht. Wir können nicht damit rechnen, dass nächste Woche der Krieg aus ist und wir mit einem amerikanischen Jeep in das befreite München gebracht werden. Worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist unsere Verpflegung. Der Essensrucksack ist jetzt nur noch halb voll. In eine Stadt oder ein Dorf zu wandern und was zu kaufen, würde uns verraten. Spitzel sind hier überall. Außerdem haben wir nicht mehr genügend Geld. Von dem bisschen Obst am Wegesrand werden wir nicht satt. Und zum Jagen haben wir nicht mal eine Waffe. So wie ich das sehe, bekommen wir in 4 Tagen ein ernsthaftes Problem. Und nun, fragte Heiner, Richtung Osten gehen und sich den Rotarmisten ergeben? Fragte Ludwig. Kommt für mich sicher nicht in Frage. Für mich auch nicht. Nur was bleibt uns dann als Ausweg? Weiß nicht. Du bist doch der Denker unter uns, Ludwig. Lass dir was einfallen. Wenn es so leicht wäre. Momentan habe ich keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Sie legten sich beide wieder auf den Rücken und blickten in den Sternenhimmel. Mal sehen, was kommt. Aber jetzt lass uns erstmal die warme Sommernacht und unsere Freiheit genießen. Wer weiß, wie lange wir sie haben werden. Gute Nacht. Gute Nacht, Ludwig. Ludwig dachte noch eine Weile nach, bevor er einschlief. Er ging unterschiedliche Optionen durch, fand aber keine Lösung. Würde auch die nächsten Tage keine finden. Sind es doch oft Zufälle, die über unser aller Leben entscheiden. Im positiven wie im negativen Sinne.